Mythos Psyche ist ein Podcast über Psychologie und Gesellschaft, der ein Verständnis dafür schaffen möchte, wie gesellschaftliche und politische Zustände auf unsere Psyche einwirken. In der heutigen Podcast-Folge soll es um die gesundheitliche Situation von queeren geflüchteten Menschen im Allgemeinen, aber vor allem eben auch in Deutschland gehen. Queere Geflüchtete gehören zu einer besonders vulnerablen Gruppe, weil sie oft mehrfacher Diskriminierung ausgesetzt sind. Viele fliehen nicht nur vor Krieg oder Armut, sondern auch vor der Verfolgung aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität. Lesbische, Schwule, Bisexuelle, Trans, Inter, nicht-binäre und queere Menschen, die in Deutschland Schutz suchen, erleben in den Herkunftsländern neben Ablehnung, Ausgrenzung und struktureller Diskriminierung auch Kriminalisierung, Inhaftierung, Folter und weitere Formen von Gewalt. Eine queerspezifische Verfolgung ist nicht selten explizite Fluchtursache. Dazu kommt eine besondere Gefährdung dieser Menschen durch körperliche und oder sexualisierte Gewalt, Menschenhandel oder Zwangsehe während der Flucht. In Deutschland endet diese Belastung aber nicht automatisch. Sie erleben häufig Unsicherheiten im Asylverfahren, Diskriminierung in Gemeinschaftsunterkünften und haben erschwerten Zugang zu einer psychosozialen Unterstützung. Erschwerend kommt außerdem hinzu, dass diese schutzsuchenden Personen in Deutschland oft Marginalisierung und Marginalisierung und politischer und gesellschaftlicher Ausgrenzung ausgesetzt sind. Gleichzeitig tragen viele natürlich die Folgen von Gewalt, Flucht und Ausgrenzung, was das Risiko für psychische Belastungen wie Depressionen, Angststörungen oder posttraumatische Belastungsstörungen erhöht. Für die psychologische Versorgung bedeutet das, traumasensibel, kultursensibel und queer-affirmativ zu arbeiten und sichere Räume zu schaffen, in denen Betroffene über ihre Erfahrungen sprechen können. Die Situation queerer Geflüchteter zeigt, wie sich verschiedene Formen von Benachteiligung überschneiden können, wie zum Beispiel Fluchterfahrung, Minderheitenstatus und strukturelle Hürden. In der Psychologie spricht man da eben dann auch nach dem Konzept von Kimberly Crenshaw von der Intersektionalität. Und diese Perspektive hilft uns dann zu verstehen, warum manche Menschen eben ein besonders hohes Risiko für psychische Belastung haben und welche gesellschaftlichen Veränderungen eigentlich notwendig wären, um ihre Teilhabe und Gesundheit zu fördern. Mehr darüber könnt ihr auch lesen auf der Webseite des Rosalinde e.V., das verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Bevor ich meinen Gast heute vorstelle und wir ins Gespräch einsteigen, muss ich dazu sagen, dass dem Queer Refugees Network der Rosalinde e.V. die langjährige Förderung durch das Land Sachsen gestrichen wurde, und zwar im Jahr 2026. Das heißt, das Queer Refugees Network, was ganz, ganz wichtige psychosoziale Arbeit für eben diese Menschengruppe, von der ich gerade gesprochen habe, macht, hat keine Förderung und muss weitestgehend eingestellt bzw. weit zurückgeschraubt werden. Tanschik, mit der Person, mit der ich heute im Podcast spreche, ist eine der wenigen Personen, die da jetzt noch Arbeit leisten. Und wenn ihr spenden wollt, darüber sprechen wir auch nochmal kurz im Podcast, den Link habe ich euch auch nochmal in die Shownotes gepackt, wenn ihr spenden wollt für dieses Projekt und für die Arbeit des Rosalinde e.V. allgemein. Jetzt stelle ich euch noch kurz meinen Gast vor. Tanschik Kulbakina ist Psychologin und Queer-Aktivistin aus Russland. Seit 2017 lebt Tanschik in Deutschland und arbeitet seit November 2020 beim Rosalinde e.V., wo Tanschik psychosoziale Beratung für queere Geflüchtete im Asylverfahren anbietet und hat damit Erfahrung in der Arbeit mit Menschen in Not, die eben aufgrund ihres AsylbewerberInnenstatus nur eingeschränkten Zugang zum Gesundheitssystem haben. Das Gespräch wird sehr emotional. Natürlich geht es auch um viele schwierige Themen. Es geht um Gewalt, es geht um Ausgrenzung. Also checkt einmal mit euch ein, ob das heute was ist, was ihr euch anhören könnt. Und wenn nicht, kommt vielleicht zu einem späteren Tag wieder zu der Folge oder genau, sucht euch jemanden, mit dem ihr gemeinsam diese Folge anhören könnt. Und ja, jetzt steigen wir ein ins Gespräch mit Tanschik. Hallo Tanschik, ich begrüße dich ganz herzlich im Podcast. Ich freue mich, dass wir heute diese Aufnahme machen.
Hallihallo.
Genau, vielleicht nur ganz kurz für alle, die zuhören, hier so zu den Räumlichkeiten. Wir sind in der Rosalinde, hat Tanschik mich eingeladen netterweise und wir haben das Fenster offen, weil heute werden 34 Grad und wir sind im Dachgeschoss. Deswegen kann es sein, dass man manchmal was von der Außenwelt hört. Ich habe dir ja im Vorfeld schon die Fragen geschickt. Also du weißt, ich stelle all meinen Gästen im Podcast die Frage, was ist denn so deine Assoziation zum Mythos Psyche?
Ja, ich habe erstmal gedacht, so, du möchtest einfach ein Kompliment zu den Namen von Podcast.
Nehme ich natürlich auch gerne.
Ja, weil kann man auch machen. weil genau, es öffnet richtig viele Ebenen, speziell für Menschen, die dann auch aus psychologischen, so akademisierten Hintergrund kommen, dann ist die Weg so, ja, ah, was bedeutet das? Und ich habe einerseits gedacht, dass die Psyche von sich sehr mystifiziert ist durch die Akademisierung von so Psychologie, Psychotherapie und dass die Menschen, die das nicht studiert haben, so denkst du ja, oh, das ist irgendwo da und irgendwie nur die Spezialisten sich da drum kümmern können oder Sachen verstehen können. Aber andererseits gibt es auch so diese Stereotypen zu manchen psychischen Erkrankungen oder Symptomatik, wo dann Menschen sagen einfach so, gibt's einfach nicht, das ist ein Mythos oder das haben diese AkademikerInnen ausgedacht. Was auch dann problematisch ist, dass Menschen manche verbreitete Symptome einfach nicht ernst nehmen. Ja, und es gibt rund um Psychologie, Psychotherapie, richtig viele Mythos. Genau, das ist halt so, man kann das nicht angucken. Und alles, was man nicht angucken kann, so wie zum Beispiel auch Radiation kann man nicht angucken, dann denkt man sich irgendwas aus so und das Gleiche ist mit psychischen Zuständen. Das ist einfach nur so, man sagt so, ja, ah, es ist einfach nur irgendwas, irgendwer hat sich ausgedacht, diese ganzen psychologischen Bücher, aber genau, das war so das, was mit mir die Name von dem Podcast macht.
Oh, ich finde das total interessant und genau, habe auch gleich schon zwei Anknüpfungspunkte. Das eine, wir haben ja gerade im Vorfeld schon ganz kurz gesprochen, du hast mich nach meiner eigenen Positionierung gefragt und wir haben kurz über so Akademisierung und so weiter gesprochen. Mhm. Du hast das jetzt auch aufgegriffen und das finde ich auch richtig toll, weil das eine Sache ist, die mich auch einfach sehr beschäftigt, ne? Also welche Barrieren gehen irgendwie auch auf darüber, dass es eben so akademisiert ist und genau, also die Zugänge vielleicht für viele Personen irgendwie schwierig sind und das auch wie so eine Hemmschwelle oder Barriere eben auch sein kann, wenn man es nicht versteht oder denkt, man muss studiert haben, um oder so.
Ja, ja, das ist irgendwie diese, wo ist die Grenze, wer kann so ernst genommen werden in den, was weiß ich, Unterstützung von Menschen in psychischen Krisen, wer ist denn, also Experte oder Expertin in der Sache und ja, also einen guten Balance. Also ich bin ja halt nicht, ich sage nicht, dass ich dann gegen Akademisierung total bin oder so. Ich finde es auch wichtig, dass es Recherchen gibt, dass verschiedene Richtungen und Schulen in Psychologie, Psychotherapie, Psychiatrie gibt. Genau, aber das ist dann eher die Frage so, wie weit auseinander geht halt diese akademische Welt und professionalisierte Welt und Menschen, die Hilfe brauchen oder Menschen, die aus nicht akademisierten Verhältnissen kommen und aber gut empathisch oder, weiß ich nicht, gut in Heilung können.
Ja, ich war gestern bei so einem Netzwerkgruppentreffen für kritische Psychotherapie und es ging auch um die Frage, aha, wollen wir eigentlich Psychotherapie im Namen der Gruppe haben? Was bedeutet das? Wen schließt das vielleicht aus? Und ne, gerade wenn man dann sowas sagt, wie wer ist Spezialist für etwas oder eine Profession oder ExpertInnen und so also ExpertIn aus Erfahrung zum Beispiel zu sein, weil man eine psychische Krisenerfahrung gemacht hat und sich selber kennt und die eigene psychische Erkrankung oder die Symptome irgendwie gut kennt. Du hast ja auch gesagt, dass bei manchen Symptomen gesagt wird, ach, das ist nichts oder so, ne? Dass es nicht ernst genommen wird, das ist, also kann ich mir vorstellen, ist ja auch etwas, was ich mit dem Podcast versuche, dass in der Fachwelt sozusagen viele Menschen da noch wie so eine Hoheitsposition vielleicht auch haben und Menschen gesagt wird, nein, aber du hast das oder das ist nur somatisch oder so. Und genau, und vielleicht ist das ja auch etwas, was du in deiner Arbeit erlebst mit deinen Klientis, dass die vielleicht so eine Erfahrung auch schon mal gemacht haben im Gesundheitssystem oder so. dass ihnen was abgesprochen wird.
Ja, das auf jeden Fall und speziell, also ich, du hast gesagt, ich berate queere Geflüchtete, aber ich bin auch in allgemeinen Beratung für so 10 Stunden jetzt gerade im Monat und da auch, also weil in, das ist vielleicht ein bisschen zu zu nach vorne, aber queere Geflüchtete haben wenig Psychotherapie-Zugang, deswegen kann ich davon auch wenig erzählen, so von der Erfahrung. Aber so in allgemeinen Beratung von queeren Personen, puh, das ist auch so, wie oft wird so Geschlechtsidentität nicht ernst genommen, abgesprochen oder irgendwie die Tempo wird als zu schnell oder zu langsam empfunden oder wo Psychotherapeuten dann irgendwie sagen so, ja, ich glaube dir nicht, dass du trans bist oder whatever. Mhm. Also ich denke, du bist noch nicht ready, lalala. Und das alles aus irgendwie Cis-Perspektive. Genau, das ist auf jeden Fall das, was ich erfahre. Und ja, und für Menschen, die von Rassismus betroffen sind, dass es auch den Lebensrealität, dass viele Symptome einfach nicht ernst genommen werden oder nicht ernst genug, Medikamentation dann irgendwie weniger eingestuft. Also man weiß auch so, dass schwarze Personen zum Beispiel weniger Schmerzmittel bekommen und so weiter. Und genau, also die Wichtigkeit von Diagnostizierung ist auf jeden Fall dann irgendwie niedriger als bei weißen Personen, obwohl die Angst viel höher ist bei den Psychotherapeuten, dann mit Menschen, die komplexe Traumata erlebt haben, halt zu arbeiten.
Ja, ja. Ja, du hast ja jetzt schon sehr spannende Einblicke auch nochmal in deine Arbeit und die Perspektiven der Personen gegeben. Wir kommen dazu ja auch nochmal. Für die Personen, die das, also genau, die Zuhörenden können das ja nicht wissen, aber ich kenne dich aus einem Symposium, was unter anderem von der Rosalinde ja mitorganisiert wurde und dem Queer Resilience Project und das hieß dieses Jahr Embodied Resistance und da hast du auf einem Panel gesprochen. Was bedeutet das, also der Titel dieses Symposiums ganz allgemein für dich denn, also vielleicht beruflich und persönlich?
Wir reden heute gerne über coolen Namen.
Ja,
ja für mich heißt Embodied Resistance oder verkörperter Widerstand so eine Macht über eigene Körper zu haben und ich habe auch so gedacht, ja, das System um uns rum, eure Gesellschaft auch oft ist eigentlich krank und oder oft nicht so richtig gesund. Und gesund zu bleiben, ist es schon so ein Widerstand, so was auch immer gesund ist. Und das ist teilweise, also ich denke, es ist auch von uns so genommen wurde, weil das ist, also unser Körper sind manchmal auch das, was die Normen zersprengen kann, das, was, also wie, das System versucht uns in irgendwelche Normen reinzustecken und die Normen sind auch oft so cis, weiß, able-bodied und irgendwann können wir auch unsere Macht haben oder unser, also empowernde Gefühl haben, so ey, ich bin okay, so wie ich bin. Ja, und es ist sehr einfach in diesem Welt und in diesen Gesellschaften, in denen wir jetzt gerade leben, auch kaputt zu gehen, sich zu überarbeiten, sich irgendwie anzustrengen, auch in unseren, in den Sachen, die wir einfach lieben oder wichtig finden, wie zum Beispiel Aktivismus, finde ich eigentlich auch so widerständig, denke ich, wenn wir in unserem Aktivismus auch darauf achten, wie wir uns fühlen, ob wir nicht irgendwie jetzt uns einfach kaputt machen damit, was wir tun. Auf Körpersignale achten, also das ist halt das, also unser Körper, eigentlich ist es auch unser Gehirn, glaube ich, unser Gehirn, unser Psyche weiß, was wir brauchen. Aber wir schaffen das nicht irgendwie nicht zu lesen und dann zeigt uns Körper die Signale, dass es irgendwie so nicht geht und dass es auch in unserer Arbeit und in Aktivismus und so weiter, das ist die Sache, auf Körper zu achten, auf Körperebene zu gucken, was machen mit uns Worte, was machen mit uns die Sachen, die wir jetzt tun, was brauchen wir jetzt gerade und das auch benennen und irgendwie reflektieren. Wir sind halt oft auch in russischen Gesellschaft und auch in deutschen Gesellschaft sehr rational und halt sehr auf den Fakten und genau, deswegen für mich ist es eher so, nicht zu vergessen, die körperliche Ebene in eigenem Leben und eigenen Arbeit, Aktivismus und so weiter mitzudenken. Genau, weil wir oft einfach hochfunktional sein wollen, warum auch immer. Genau, ja, und das ist auch für mich, so wie ich schon gesagt habe, ich bin ja nicht gegen Spezialistinnen, ich bin ja nicht gegen, dass Menschen irgendwie Sachen lernen und dann irgendwie professionell anbieten und dann Zuverlässigkeit damit anbieten oder sonst was. Ich finde es einfach wichtig, genau diese Balance zwischen institutionalisierten und nicht institutionalisierten zu suchen, ohne irgendwie esoterischen oder sonst was dran. Genau. Ja, das ist für mich eher so, nicht immer die Normen folgen und auf sich drauf achten, weil wir sind alle individuell und brauchen halt nicht das unbedingt, was in irgendwelchen Büchern steht.
Ja, also so ein bisschen auch auf das eigene, wie so Körperwissen oder Wissen oder das, wie eigentlich das eigene Bauchgefühl vielleicht auch ein Stück weit zu vertrauen manchmal. Und vielleicht kannst du noch mal darauf eingehen, wenn du sagst, auch also eine Balance zwischen institutionalisiert und nicht institutionalisiert. Was würdest du darunter zählen? Also sowas wie Aktivismus, vielleicht auch so Community Care oder sowas?
Ja, ich meine, also man kann nicht pathologisierend mit Diagnosen umgehen, auf jeden Fall, und halt einfach lernen, wie man mit eigenen Diagnosen zum Beispiel gut umgeht und drauf gucken, wo zusätzlich zu, wenn die Personen wollen, medikamentös eingestellt werden oder irgendwie Psychotherapie machen, wo noch die Kräfte liegen und wo noch Heilung möglich ist, wo, ja, also nicht alle brauchen Medikamenten, manchmal einfach der Zugang zu irgendwelchen körperorientierten oder so kreativen Sachen oder Selbsthilfegruppen und so weiter. So, manche brauchen Tanzen, manche brauchen Malen, manche brauchen Reden, manche alles davon oder was anderes. Und genau, und das ist dann, dass man offen bleibt zu, was Heilung ist, was hilfreich ist. Genau.
Da hast du ja mir jetzt auch schon richtig schön die Überleitung zu meiner nächsten Frage abgenommen. Vielleicht kann ich an der Stelle aber, weil das so gut passt zu dem, was du gerade gesagt hast, auch noch mal teasern. Es wird auch eine Podcast-Folge geben mit Taya, einer Person, die auch im Symposium einen Workshop gegeben hat und mein Bodycoach ist. Und auch eine Folge mit einer Person, die Kunsttherapie macht. Und genau, das passt irgendwie so richtig schön, weil das die nächsten Folgen auch werden. Also auch da, genau, das ist irgendwie alles ganz rund. Zum Punkt der Heilung. Du warst ja Teil eines Panel-Talks beim Symposium. Das hieß, wessen Heilung zählt? Körpermacht und Fürsorge im Kontext kolonialer Kontinuitäten. Ein Zungenbrecher. Was ist denn oder was beinhaltet denn deiner Meinung nach eine machtkritische Perspektive auf Heilung?
Ja, ich bin ja, vielleicht musste ich das auch von Anfang sagen. Ich bin sehr schwierig in diesen sehr theoretischen, komme sehr aus praktischen Ebene. Ja, für mich ist es eher die Frage, für wen ist dann Heilung nötig? Und, also nicht nötig, für wen die Heilung ist zugänglich, für wen ist es mitgedacht? Und das ist auch nicht unbedingt, wie ich schon gesagt habe, das ist nicht unbedingt über Hochfunktionalität geht, dass Heilung nicht bedeutet, dass wir danach irgendwie Superheroes werden. Ja, und dass wir, dass Heilung ist, dass Menschen glücklich werden. Also das Ziel ist, glücklich zu sein. und nicht Interessen von jemandem dann irgendwie zu folgen oder so von Gesellschaft und so weiter. Genau, und das ist, wie gesagt, auch wichtig für mich, da drauf zu gucken, was Menschen brauchen, was ja, viel Fokus auf individuelle Ebene zu haben als irgendwelche, ja, institutionelle. Und wir haben damals auch in einem Fachtag viel über Traumata geredet, also Heilung. Es ist oft auch mit Traumata verbunden und das ist für mich nicht Trauma zu vergessen. Das ist nicht möglich. Also ich glaube, das ist nicht möglich, aber zu lernen, wie wir mit Trauma leben, wie wir mit Schmerz leben können und auch noch das in machtkritischen, diese strukturelle Ebene benennen. Wenn ich Menschen berate, die, was weiß ich, mir von Rassismuserfahrungen erzählen, dann ist es mir wichtig auch zu sagen, ja, das System ist rassistisch und das ist irgendwie unfair. Und wenn Menschen mir über sexualisierte Gewalt erzählen, dann muss ich auch, also ich sehe das wichtig zu sagen, die Person oder die Personen, die das angetan haben, sind einfach Arschlöcher. Und genau, und das Macht über eigene Psyche zurückzunehmen, ja, Scham wegzunehmen auf das, wie ich mich fühle, was meine Psyche macht, was mein Körper macht. Und genau, das ist ein bisschen vage von mir.
Ja, du bist auf ganz viele Punkte eingegangen, die ich super wichtig finde. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, du hast gesagt, für wen ist Heilung nötig und hattest dann so ein bisschen dich eher auch bezogen auf die Zugänge. Aber ich finde die Frage auch ganz interessant, weil irgendwie bei mir dann so angegangen ist, wer soll eigentlich sozusagen wie für das System wieder funktional gemacht werden? Das hast du dann ja auch angesprochen. Also das fand ich auch ganz interessant. Also was wird als psychisch krank gelabelt und warum muss man dann wieder in Anführungsstrichen gesund sein? Also natürlich geht es auch immer um den Leidensdruck, den die Person hat. Das ist ja auch die Indikation für Beratung und Psychotherapie. Aber genau.
Oder was ist funktional zu sein? Also wie viele Stunden in der Woche muss funktionale Person arbeiten können?
Laut Friedrich Merz 80.
Ja, genau.
Ja, genau. Ne? Und dann hast du halt so schön gesagt, es geht irgendwie darum, eigentlich glücklich zu sein. Also was braucht denn der Mensch, um in seinem oder ihrem oder deren Leben gut sein zu können, sozusagen. Mhm. Und das aber irgendwie, ja, viele Menschen, auch mit denen du arbeitest, die zum Beispiel von Queerfeindlichkeit oder Rassismus oder so betroffen sind, Migrations- und Fluchterfahrung gemacht haben, in einem System leben müssen, in einer Gesellschaft, die nicht dafür gemacht ist, dass diese Menschen glücklich sein sollen, auf eine Art. Oder die es ihnen sehr erschwert?
Ich denke, das System ist auch gerade so ist und in die Richtung geht, dass die Menschen allgemein auch nicht willkommen sind. Ja. Also die es allgemein nicht für den Gesundheit gemacht ist. Mhm. Und das, was wir jetzt auch so auf so dieser Fördermittelebene oder sonst was sehen, es wird einfach nur verlangt, dass ja, Menschen, die Arbeitskräfte kommen. Also die humanistische, die nach dem Zweiten Weltkrieg oder sonst was irgendwann in irgendwelchen Systemen reingegangen ist, geht langsam alles weg und wir denken nicht darüber nach, dass auch kranke Menschen, Kinder, schwangere Frauen oder flinte Personen flüchten müssen. Wir denken, also das System denkt nur darüber, so, okay, es gibt Menschen, die Zugang zu irgendwelchen Berufen, Schulen und so weiter hatten und die hierher kommen müssen und halt irgendwie direkt funktionieren. Und das ist die Traumata wird nicht mitgedacht, die fehlende Zugänge zu Bildung. Also wir haben auch in Beratungen unalphabetisierte Menschen gehabt. So, für die ist das System nicht gemacht und nicht mitgedacht. Und je komplexer die Situation von Personen ist, desto weniger ist die Person willkommen und desto also mehr Widerstände da sind irgendwie. Genau, wenn die Person, weiß ich nicht, aus zum Beispiel Demenz die Sprache nicht lernen kann, also Betreuerinnen zu finden, die halt bereit sind, mit den Personen irgendwie zu arbeiten, das ist mega schwierig. Genau, deswegen ist es eigentlich eher, ja, kommt gerne jung, gesund und mischt sich nicht rein, aber lernt, wie man sich verhalten muss. Genau, die deutsche Kultur ist am wichtigsten. Es ist jetzt gerade, also gerade gestern hat Ministerium, Soziales Ministerium, die über neue Fördermittelrichtlinie, die statt integrative Maßnahmen kommt, geredet. Und es ging so viel darum, dass Menschen hier irgendwie lernen müssen, so whatever, Kultur, Tradition, Verhaltensweisen, bla. Und das ist jetzt irgendwie das Wichtigste, dass die Arbeitskräfte auch sich benehmen können. Ja. Hab so ein Gefühl.
Ja, ganz schön dystopisch, finde ich, auch auf eine Art.
Ja, Optimismus ist nicht meine Stärke. Ja.
Vielleicht ist es ja Realismus.
Ja, genau. Ja.
Es ist ja jetzt auch immer mal schon so ein bisschen angeklungen, was sind denn jetzt spezifisch in der Arbeit, die du machst, wiederkehrende Themen?
Es ist viele eigentlich. Vermutlich kommt mir noch beim jetzt Aufzählung noch irgendwas in den Kopf, was ich beim Vorbereitung nicht mitgedacht habe. Lustigerweise als Erster kam mir in den Kopf der Wunsch nach aktiv zu sein, so, oder also mitgestalten, Teilnahme, Wunsch nach Teilnahme von Klientinnen, weil also es ist nicht viele, nicht alle, aber viele, die dann sagen so, ey, Rosalinde, ich will auch Teil davon sein, ich will Teil von dies und das und jenes, also das ist, es gibt dieses rassistische Mythos, dass Menschen nur kommen, um nur zu nehmen. Es ist nicht so, das ist halt eher so, wir haben hier wenig Strukturen dafür, also wir haben schon irgendwelche, aber eigentlich gibt es mehr so Zugänge zu, was weiß ich, mitorganisieren, mitmachen, Selbsthilfegruppen zu machen oder dies oder das. Es gibt auch Menschen, die hierher kommen und schon bei sich irgendwo im Land aktivistisch zum Beispiel unterwegs waren. Und die leiden davon, hier einfach nur die Opferrolle, nur die, ich nehme irgendwas an und kann nichts zurückgeben, annehmen, genau das. Die sichere Unterbringung, also es gibt einfach richtig leider prozentuell von dem, was Menschen uns berichten, viel immer noch Gewalt und Diskriminierung innerhalb von Unterkünften. Und wenn man das erlebt, dann genau, es gibt in dem Moment dann auch keinen Raum zu Coming-out-Prozessen oder noch irgendwas. Man ist einfach nur am sich retten. Andere Sache ist fehlende Vokabular oder so auch, wie ich schon gesagt habe, so ein Raum für zum Entfalten, also sichere Räume, sich irgendwie jetzt gerade so sicher zu fühlen, um also speziell zum Beispiel mit Geschlechtsidentität, also Menschen oft trauen sich schon, sexuelle Orientierung irgendwie anzusprechen, aber Geschlechtsidentität verbergen viele länger und tiefer, weil wenn Menschen aus den Ländern kommen, wo Queersein kriminalisiert ist, ja, sexuelle Orientierung kann man schon irgendwie verstecken, aber wenn man anfängt, irgendwie noch gender-nonkonform zu sein, dann wird es halt noch schwieriger und deswegen wird es oft nach hinten gestellt. Und ja, und viele Menschen kommen und wissen ja nicht, also haben nicht gelernt, wie man über Sexualität, Geschlechtsidentität und so weiter redet, was gibt's denn an Worten und so, und das ist dann auch so ein Prozess halt zu lernen, einfach zu gucken, was schon irgendwie ausgedacht ist, man muss nicht unbedingt diese europäische Vorstellung, was ist, irgendwie übernehmen, aber ich denke, es ist auch immer schön, wenn Menschen lernen, so, ah, es gibt in meiner Sprache politkorrekte Worte, das entspannt mich. Es gibt überhaupt Worte, die ich gefühlt zu mir passend habe und das hat jemand auch beschrieben und das ist so eine Entspannung. Ich hatte zum Beispiel, es gibt ein Buch, die wir hier haben, das ist von Schweizerisches Rotes Kreuz über Traumata, so eine Broschüre, wo drin nur beschrieben ist, was Trauma ist und was für Symptome das sein können. Nichts keine Übungen oder nichts, was Menschen halt irgendwie mitnehmen können, so wie sie sich entspannen oder so. Ich habe das ein paar Mal Menschen gegeben. Ich hatte so manchmal Reaktionen, so Menschen kamen nächsten Mal zur Beratung und waren so, oh, das ist jetzt meine Bibel. Jemand hat das Buch über mich geschrieben. Und ich denke so, krass, also einfach nur das zu lesen, dass jemand anders das Gleiche erlebt, macht so viel. Und das ist, denke ich, so vieles, was hier passiert, so dass Menschen halt das lernen. Ich bin nicht alleine so. Diese allein sich fühlen, immer wieder zu sagen so, ja, ich bin die einzige Person in den Unterkunft, die queer ist und ich dann einfach wissentlich weiß, wie, nee, es ist nicht so. Aber dieses Gefühl, allein zu sein, ist es auf jeden Fall das, was auf jeden Fall bei queeren Geflüchteten sehr stark das Thema ist, aber auch allgemein für Queers, die einfach sich nicht trauen, irgendwie so in, ja, rauszugehen. Genau. Familie, das ist ein Thema, also eher zu lernen, loszulassen. Weil ja, viele Klienten von uns sind auch von der eigenen Familie verfolgt oder sind eigentlich geflohen, weil die Familie die erste Instanz war, wo Gewalt angetan wurde und genau, wo krasse Nicht-Akzeptanz da ist. Und das ist sehr schwer. Also wenn man hört, was Menschen erlebt haben, so viel Schmerz von Familienmitgliedern, aber die sagen immer so, ja, aber das ist doch meine Familie und ich hoffe immer noch. Und irgendwie das irgendwie zu sagen, so, ey, vielleicht wird es nie passieren, dass ihr wieder miteinander reden könnt. Also das ist, genau, das ist ja schwierig. Oder wenn jemand schon gestorben ist, diesen Abschied zu nehmen, auch wenn du weißt, die Person war queerfeindlich irgendwie, aber du kannst mit deinen Gefühlen ja auch nichts machen. Ja. Ja, und so allgemein diese Hilflosigkeitsgefühl, speziell in diesem Asylsystem und erhöhte Suizidalität. Also ich bin froh, dass Menschen uns auch als Ansprechpartner hier sehen, dass wenn denen schlecht ist, dass sie hierher kommen, manchmal kommen und einfach sagen, ich habe jetzt das Gefühl, ich irgendwie möchte nicht mehr leben, dass einfach diese Sagen manchmal hilft. So. Wir hatten auch Situationen, wo Menschen kamen und niemand aus Beratenden war da, weil wir ein Treffen außerhalb hatten oder so und hat jemandem das erzählt und ich wurde dann kontaktiert und habe gesagt, okay, ich bin aber erst morgen da, kannst du die Person einfach so jetzt lassen gehen und so. Und am nächsten Tag war die Person nicht da und war so, ja, eigentlich geht es mir schon wieder gut, weil ich konnte das hier lassen, dieses Schmerz. Genau, aber das ist auf jeden Fall das Suizidalität, das, was wir hier in diesen Räumen halt oft ansprechen oder besprechen müssen. Ja, und wie auch, wir haben darüber oft jetzt vorher gesprochen, so, ja, Leben mit psychischen Erkrankungen. Und queer sein und psychische Erkrankungen haben. Und auch ich weiß, dass ich freue mich jetzt auch mehr und mehr Menschen in allgemeinen Beratung zu haben, die psychische Erkrankungen haben und sich schaffen, dann aber vor LehrerInnen, SozialarbeiterInnen, Eltern zu outen und irgendwie nach Beratung und Zugang zur Community zu fragen. Aber ich weiß, dass es sehr starke Angst da ist, irgendwie als Person, die Behinderungsgrad hat aufgrund von psychischen Erkrankungen, irgendwie in jungen, dynamischen Vereinen mit Selbsthilfegruppen und so weiter zu kommen und zu trauen, dass die Person hier Zugang hat und dass diese sexy Queers jetzt nicht irgendwie abwertend sind oder so, weil halt klar, wir reproduzieren viel auch als queere Community die Bilder, so was queer sein ist und wie cool, fancy und sexy das sein ist, aber ja, es müssen auch andere Bilder da sein. Genau, ja. Und das Letzte, was ich mir gedacht habe, dass der Rassismus im medizinischen System ist auch, also wenn jemand schon Zugänge findet in dem System, dass ja, also wir merken halt, wie unterdiagnostiziert die Menschen sind manchmal. Also ich rede jetzt auch nicht unbedingt über psychische Erkrankungen, aber manchmal werden Schmerzen nicht wahrgenommen, nicht ernst genommen. Manchmal werden einfach klassische Tests, die eigentlich so jeder weiße Person auch kriegt, irgendwie nicht gemacht und dann irgendwie sehr spät diagnostiziert oder so. Das ist halt die Realität. Oder dass, wenn Menschen nicht die Sprache kennen, dann wird denen weniger erklärt, was mit denen eigentlich los ist, was sie machen müssen. Irgendwie, ja, es wird gefühlt als Belastung wahrgenommen. Und ich habe auch viele Personen in meinem Leben, die im medizinischen System hier in Sachsen arbeiten und also die korrekte und stabile Person, die mir dann erzählen, dass sie kaum aushalten können, in dieses System zu arbeiten und dass sie krasse Kommentare, krasse rassistische Einstellungen von den Personal miterlebt haben. Und ja, und es gibt in Sachsen halt eine Stelle, wo man solche Vorfälle, also Menschenrechtsbeauftragte bei Landesärztekammer, aber das ist eine ehrenamtliche Position, wo die mit einer Person ausgefüllt ist. Also in den Landesärztekammer, die irgendwie in Denial ist, dass Rassismus existiert in den sächsischen medizinischen Personalsystem, ja.
Ja, auch die Frage, ne, wie viel da diese eine Person Bewusstsein dafür schaffen kann dann überhaupt, ne?
Ja.
Innerhalb der Strukturen.
Mhm. Genau.
Ja.
Vieles.
Ja, ja. Ich würde gleich gerne auch nochmal über das Thema mit dem Gesundheitssystem sprechen, aber du hast ja nun viele Dinge aufgezählt, die ja, also natürlich für die Menschen, die sie erleben, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es in der Beratung einfach ganz schön heavy sein kann, sich ja auch tagtäglich damit auseinandersetzen zu müssen. Es gibt ja auch Dinge wie sekundäre Traumatisierung, die sicherlich für euch auch ein großes Thema sind. Was ist denn also allgemein in der Beratung und in deiner Arbeit deine therapeutische oder beraterische Haltung, aber auch wie sorgst du für dich selber?
Mhm. Also ich bin auf jeden Fall nicht perfekt, das kann ich sagen. Und dass ich immer noch im Prozess bin, auf eigene Grenzen irgendwie zu achten oder zu gucken, was ich brauche, um gut auf die zu achten. Ich würde sagen, wichtig ist für die Beratung, wenn mir schlecht geht, kann ich nicht gut beraten. Und das ernst zu nehmen, weil, genau, also dann kann ich auch schaden, wenn ich dann merke, okay, eigentlich habe ich jetzt Schmerzen oder irgendwie, weiß ich nicht, psychisch herausfordernde Situation, dann besser mache ich die Beratung nicht, weil dann, ja, wird es niemandem gut tun. Mir ist, also zu den Haltungen in Beratung, mir ist wichtig, nicht paternalistisch zu sein, aber auch ehrlich zu sein. Es ist auch so, es gibt halt viel Ängste, dass, oh, die Person dann sehr sensibel, man muss sehr, 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 sehr übersensibel irgendwie Menschen behandeln und dann auch damit auch manchmal nicht so ehrlich sein. Ich bin ehrlich über meinen Grenzen, wenn Personen versuchen mir, also Menschen erleben krasse Sachen und wollen Hilfe und dann manchmal können sie auch über Grenzen von den anderen rübergehen und das ist für mich voll okay, das zu benennen. Also wenn jemand mir zum Beispiel blutige Fotos nach irgendwelchen Angriff zeigen möchte, dann bitte ich das nicht zu tun und sage auch so, ey, ich vertraue dir, aber es macht was mit mir. Ich kann das, was du mir erzählst, irgendwie gut überarbeiten, aber die Bilder, die bleiben bei mir im Kopf und das kann ich lange nicht rausnehmen. Und wenn ich das erzähle, vielleicht denken Menschen so, oh, das ist vielleicht in einem Beratungssetting, fühlt für die Person gegenüber irgendwie so frech an, aber eigentlich, ich erlebe das, dass Menschen das respektieren und wenn ich halt benenne, warum ich so oder so reagiere, warum ich nicht also körperlichen Kontakt vermeide, also es ist halt, wir sind hier Community für Community und das ist auch so ein bisschen traurig, dass ich dann auch mit vielen coolen, süßen Hasen nicht befreundet werden kann, weil ich die berate. Das ist dann auch der Preis, Aber das ist dann auch wichtig irgendwie, um gut Beratung zu haben. Und es ist auch klar, dass in Psychotherapie auch oft so diese Menschen testen Grenzen. Menschen wollen mehr Nähe. Ich muss halt oft hier erklären, wenn ich schaffe. Also Umarmungen kann ich nicht immer vermeiden. Das ist, Menschen manchmal sind schneller als ich. aber so ein Küsschen beim Grüßen oder sonst was, oder wenn Menschen sagen so, ey, komm vorbei, irgendwie so mal zu Gast, dann muss ich das auch benennen. Und also das ist für mich irgendwie diese Ehrlichkeit. Es ist okay, Menschen wissen nicht immer, was diese Beratungssetting ist und so, und das einfach nicht abwertend und ehrlich zu erklären. Meistens, also ich habe da meistens die Verständnis auch bekommen, also gegenüber von mir sitzen auch einfach nur Menschen und die können auch die Prozesse auch nachvollziehen, und aber auch wenn ich diese Grenzen hier setze, mir ist es wichtig, auf Augenhöhe zu bleiben und auch diese Everybody's an Expert Gefühl zu halten. Ich muss oft Menschen dieses Macht zurückgeben, also es gibt, klar, Menschen sind so, weiß ich nicht, erschöpft davon, die ganze Zeit zu halten, dass sie auch gerne diese Verantwortung für eigenes Leben auch abgeben, und das muss ich wieder zurückschieben und sagen so, nee, du entscheidest jetzt, ich entscheide nicht, nein, ich habe keine Macht über dein Leben und so weiter. Das ist auch so eine Sache, die man immer wieder so machen muss, und mir ist wichtig auch immer Risiken zu benennen, wenn Menschen so riskanten Verhalten haben, aber die entscheiden am Ende selber, was sie halt machen. Genau, das ist so zur Haltung. Für mich selbst, also ich denke, ist es wichtig, einfach mit den eigenen Kalendern und Terminen irgendwie gut umzugehen und irgendwie nicht voll verballern, dass man vergisst, eine Pause zu machen, Mittagessen zu essen oder so allgemein einen Raum, also Puffer zu haben, aus einer Beratung rauszugehen, um dann in andere irgendwie gut reinzugehen. Lange Urlaub einmal im Jahr zu nehmen, so um irgendwie zu schaffen. Ich brauche mindestens 2 Wochen irgendwie, um irgendwie in die Entspannung reinzugehen, genau, und das zu genießen. Ich hatte auch manchmal, also ich habe auch Klienten, die dann gesagt haben, oh, du fährst jetzt ins Urlaub, du hast das verdient, du machst krassen Job, mach das und so. Und so, okay, ja, Bestätigung, super.
Ja.
Supervision, Fallaustausch ist super wichtig, irgendwie das nicht drin irgendwie immer zu halten. Auch wenn ich irgendwo Rede halte oder irgendwie in irgendwelchen Gremien sitze oder hier im Podcast, so einfach so auch irgendwelche konkrete und krasse Fälle zu benennen, um das weiter an die Gesellschaft weiterzugeben, zu sagen, so, ja, das ist auch das, was wir tragen, und irgendwie das nicht allein tragen zu wollen. Ja, und auf Körper achten. Ich bin nicht gut da. Ich falle dann in so eine Funktionalität und ich muss für die Person da sein und merke nicht immer gut. Und ich lerne das irgendwie immer wieder halt zu gucken, so, was macht das mit meinem Körper. Aber allgemein, ich würde sagen, ich kann diese Arbeit eigentlich gut machen. Also wenn ich nur beraten würde und nur mit dem mich auseinandersetzen muss, was Menschen erlebt haben, und mit den Vergangenheit, das geht. Also es ist schwierig und manchmal ist sehr krasse Sachen, aber das kann ich irgendwie noch in mir abarbeiten. Aber das, was jetzt hier in Deutschland passiert, das ist dann schwierig. Das System, dass Menschen in dem Moment einfach irgendwie Gewalt ausgesetzt sind oder Diskriminierung ausgesetzt sind oder denen wird nicht getraut, dass sie queer sind irgendwie, weil krasse Stereotypen darüber sind, so wie die Queeren sich entwickelt, wann und wie und wenn, wie Menschen darüber reden. Also, dass wenn man irgendwie mit manchen Behörden telefonieren muss und merkt, das ist denn wurscht, irgendwie was los ist, wenn sie die Bedarfe von queeren Geflüchteten nicht ernst nehmen und halt so gravierend nicht ernst, wenn Transfrauen in cis-männlichen Gemeinschaftsunterkünften in irgendwie großen Zimmer mit so 80 Männern verlegt werden und es wird irgendwie reagiert so, ja, wirkt hier nach Aktenlage, wenn schwule Männer in Gemeinschaftsunterkunft geoutet sind, also zwangsgeoutet sind und dann Drohungen erleben, dann wird halt reagiert, aller, ja, ist doch gesund, der schwule Mann, kann sich Wohnung suchen, ja. Also dann fängt an bei mir zu brockeln, weil dann bin ich halt einfach wütend, dass es irgendwie, ey, Menschen haben so viel geschafft. Ich bin einfach immer erstaunt, wie viel Resilienz im Raum ist, wie ich gucke dir an und denke dir, mein Gott, das, was du erlebt hast, ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde. Vermutlich würde ich das auch schaffen, aber man hat immer so einen krassen Respekt dazu, dass Menschen eigentlich immer noch gegenüber von dir sitzen können und irgendwie nicht direkt irgendwie kaputt gehen.
Ja.
Und ja, und dann ist dieses harte System halt, die das alles nicht ernst nimmt. Das macht eher wütend und kaputt. Und ja, Sachsen. Sachsen macht auch kaputt. Ja.
Ja, das finde ich wirklich interessant, dass erstmal man so annehmen könnte oder angenommen werden könnte, boah, ja, so krasse Arbeit, was du dir alles quasi für Geschichten anhören musst, aber das eigentlich gar nicht das ist, was so belastend ist an der Arbeit, sondern in diesem System arbeiten zu müssen, wo die Menschen und man als Person, die berät, vielleicht auch immer wieder konfrontiert ist irgendwie mit diesen Dingen und diese, ja, Retraumatisierung irgendwie letztendlich auch. Aber
und die queere Community, also, ja. Also wenn... Okay, es ist vielleicht so individualisierte Sachen eher, weiß ich nicht, obwohl ich da eher Struktur sehe. Ja, das, wie viele Geschichten ich hier hatte über so Beziehungen oder irgendwie so vermeintlichen Freundschaften, wo Menschen angefangen haben zu helfen oder irgendwie mal Geld geliehen haben und dann wollten von Klientis viel mehr, als die Klientis geben wollten. Also wie viel Ausbeutung und auch sexualisierten Ausbeutung hier in Raum ist, wie viele, weiß ich nicht, weiße Queers einfach in den System beteiligt sind oder die selber ausbauen, die halt einfach rassistisch ist. Und also das macht mich wahnsinnig, wo ich denke, so, ja, keine Ahnung, wenn ich dann erfahre, dann bin so weißen Cis-Typen, die dann irgendwie jemanden daten und dann halt irgendwie krass genau diese Armutsbetroffenheit, diese Marginalisierung, diese Unsicherheit in Asylverfahren halt so krass ausnutzen. Ja, das macht kaputt, weil man denkt sich, wow, wo ist denn Safe Space eigentlich? Und leider auch in irgendwelchen Strukturen, die irgendwie vermeintlich für Geflüchtete da sind und dann erfährst du so, ach krass, da ist es eigentlich eine Ausbeutungsstruktur da hinten. Das ist ja so, wie viel man denkt so, man redet über Menschenhandel und denkt über irgendwie Libyen. Nee, wie viel davon in Deutschland ist. Das ist und von wem die gemacht ist. Meistens von so weißen deutschen Menschen halt, genau, und die manchmal auch whatsoever queer sind.
Ja, und jetzt muss ich dran denken, wie du am Anfang gesagt hast, dass so erwartet wird von den Menschen, die zum Beispiel im Asylbewerberverfahren sind, sie sollen die Kultur lernen und die Werte und es dann so viele Deutsche gibt, die diese vermeintlichen Werte sozusagen erstmal selber lernen sollten. Und
ja, manchmal denke ich so, es gibt jetzt auch so, wenn man nach Geldern sucht, dann wird es halt darüber oft so gesagt, so, ja, ist es wichtig, dass halt Menschen mit Migrationserfahrungen, Hintergrund, Vordergrund mit Menschen ohne Migrationserfahrung irgendwie zusammenkommen und voneinander lernen und so Ankommensprozess. Und ich denke, das ist eigentlich so Integration von den Deutschen.
Ja.
So ja. Als andersrum oft so, genau. Also ich bin da nicht so, alle Deutsche sind blöd oder so. Ich bin auch irgendwie im Klaren. Aber genau, also es ist halt, man erwartet von Menschen, die migriert sind, halt, dass sie besser sind als die Bevölkerung. warum auch immer.
Ja, ein sehr überhöhter Anspruch, wie als so eine Bedingung, ne, dass sie bleiben dürfen. Genau, ich würde gleich gerne mit dir noch mal ein bisschen ins Gesundheitssystem gehen, aber was ich noch sagen wollte, was ich auch sehr, sehr wichtig fand, dass das nicht auch so ein bisschen untergeht in unserem Gespräch, was du vorhin gesagt hast, die Anerkennung der Lebensleistung dieser Menschen, ne? Also dass sie da jetzt hier einfach also immer noch aufrecht sitzen und darüber sprechen können, in der Lage sind, sich Hilfe zu suchen mit allem, was sie erlebt haben, alles, was sie durchleben mussten irgendwie. Und da habe ich das Gefühl, dass das manchmal auch zu kurz kommt in so einem eher, ich sag mal, pathologisierenden System. Und natürlich müssen wir die Symptome und den Leidensdruck benennen und anerkennen, aber eben auch die Lebensleistung der Menschen. Und genau, deswegen fand ich das schön, dass du das auch nochmal mitgesagt hast.
Das ist auch so, ich saß letzte Woche auch bei einem Fachtag, wo dann ein Panel war, wo vier Personen, die alle hier Asylantrag in Deutschland gestellt haben und irgendwie glücklicherweise positiv Bescheid bekommen haben, und die saßen auf dem Podium und sind alle irgendwie in irgendwelchen aktivistischen Weg irgendwie oder so irgendwas Aktivistisches machen sie. Und die alle haben gesagt, wir wollen nicht immer als Opfer gesehen werden. Wir wollen nicht immer so, also gibt uns Zugänge, aber macht nicht immer so, oh, wir müssen euch wie Kinder behandeln oder so, oder unfähige Personen. Also klar, es gibt Menschen, die mehr Bedarfe haben, wo man mehr vielleicht irgendwie investieren muss, aber es gibt so viele eigentlich selbstorganisierte Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist eigentlich mein Motto, so bei meisten von meinen Klienten ist, weil die schaffen es. Die müssen das auch nicht, so diese gelernte Hilflosigkeit, das braucht ja niemand. Das macht auch niemand glücklich.
Ja, das hast du schön gesagt. ja, mit Blick auf die Zeit und die Temperatur hier im Raum, die steigt, lass uns doch nochmal über das Gesundheitssystem sprechen. Also du hast ja schon ein paar Dinge angesprochen, aber vielleicht nochmal ganz konkret, wie ist denn die Situation für AsylbewerberInnen, für queere AsylbewerberInnen im deutschen Gesundheitssystem? Was wird für wen bezahlt? Wie sind die Zugänge? Mhm.
Also jetzt gerade ist jetzt GEAS-Reform und dann kann ich jetzt, wir haben noch gerade keine Erfahrung davon, wie das funktioniert, weil das ist jetzt neu. Und da wird halt wird's noch schlechter, weil da gibt's diese sekundäre Migrationszentren, wo Menschen nicht rausgehen dürfen. Und wenn sie nicht rausgehen dürfen, dann können sie auch nicht so Beratungsstellen oder irgendwie so auch alternativen Versorgung wahrnehmen. Vor den GEAS und so allgemein, es gibt so diese Erstaufnahmeeinrichtungen, wo so quasi große Camp, wo Menschen als erst in den Bundesland ankommen. Und wenn Menschen noch keinen Positivbescheid haben, haben sie meistens Zugang zu so Notfallmedizin. Was nicht klar definiert ist. Also, und es entscheiden meistens nicht Ärztinnen, was der Notfall ist. So, also man muss immer bei Landesdirektionen Antrag stellen auf irgendwelche medizinische Versorgung. Und dann entscheiden eher Beamtinnen, ob das irgendwie jetzt wichtig ist zu bezahlen oder nicht. Und manchmal ist es auch so, ja, manchmal gibt es, man hat ein Symptom und wenn es jetzt geheilt wird, dann wird es auch nicht gefährlich, aber weil es halt nicht Notfall ist, dann wird es halt nicht bezahlt und nicht gemacht und bis es irgendwie Notfall wird. Also das kann auch sein. Und ja, deswegen gibt es nur wenige Zugänge. Also es ist allen klar, dass Menschen, meisten von geflüchteten Menschen hoch traumatisiert sind oder haben, ich weiß jetzt nicht, wie viele in allgemeinen geflüchteten Bevölkerung, so ungefähr 40% haben Symptome psychischer Erkrankungen und in unserer Recherche zu queeren Geflüchteten waren das 74%, oder nee, weiß ich nicht mehr, aber es ist richtig hoch, also doppelt so viel als in allgemeinen Bevölkerung. Und auch von unseren Recherchen ungefähr 70% von queeren Geflüchteten von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Also das ist, ne, das bringt mit sich auch entsprechende psychische Belastung. Aber es gibt keinen Zugang. Also es gibt sehr wenig, es gibt psychosoziale Zentren, die immer einfach überlastet sind von den Mengen an Menschen, die für Geflüchtete allgemein die psychosoziale Beratung anbieten. Aber sonst, also wenn ein Mensch starke psychische Krise hat, dann kann die Person zum Beispiel in die Psychiatrie angewiesen werden. Aber psychotherapeutischer Zugang ist nicht da. Und was für queere Personen auch noch spezifisch ist, dass zum Beispiel für Transpersonen, die zum Beispiel schon Hormone in deren Herkunftsland oder wo auch immer angefangen haben zu nehmen, dass das auch nicht als lebensnotwendig angesehen wird, obwohl es auch, also wenn man aufhört, Hormone zu nehmen, das sind Thromboserisiken und was weiß ich was, andere Risiken. Genau, und die körperliche Dysphorie, die dann kommt, falls irgendwelche Effekte halt weggehen und so weiter, das wird nicht ernst genommen. Und so, ja, allgemein für so Nicht-Cis-Personen ist allgemein den Zugang zur medizinischen Versorgung schwierig ist. Und dann, wenn Menschen noch geflüchtet sind, dann ist es irgendwie, die haben Angst, irgendwo hinzugehen, weil sie wissen, okay, ich werde dann vermutlich Transfeindlichkeit ausgesetzt, Rassismus ausgesetzt und noch was. Und genau, wird das zu meiner Heilung beibringen oder irgendwie mich noch nach hinten rutschen. Genau. Ja, und wenn Menschen dann Transfer bekommen und dann nicht mehr auf den Landesebene, dann haben sie jetzt in Sachsen bis, also 3 Jahre, keinen Zugang zur allgemeinen Krankenversicherung. Also es ist ein bisschen mehr auf den Kommunenebene, was Menschen irgendwie medizinisch irgendwie selber machen können. Oder was bezahlt wird, aber es ist immer noch nicht regelmäßiger. Und dann wird es auch entschieden, zum Beispiel, ich bleibe dann bei Transpersonen, ich hatte auch Situationen, wo den Antrag auf Kostenübernahme für Transpersonen gestellt wurde, für Psychotherapie und für Gynäkologin, für Hormonbehandlung. Und dann Psychotherapie haben sie bewilligt, so transitionsbegleitende Psychotherapie, aber Gynäkologin nicht, weil das ist doch keine Frau. Und man denkt so, oh mein Gott. Ja. Also, was ist der Sinn der Sache? Also, genau, und man macht auch Psychotherapie dann irgendwie, um Indikationsschreiben zu bekommen, um für den Leistungen, die man dann nicht bewilligt bekommt. Das ist einfach, ja. Genau. Also, man muss da viel, viel noch sensibilisieren. Genau, und das war auch, das ist vor ein paar Jahren so, das war vorher, also Menschen, die noch keinen Positivbescheid haben. Wenn Menschen Positivbescheid haben, dann haben sie Aufenthaltstitel und allgemeine Krankenversicherung und die Rechte, so wie Menschen in Deutschland so, aber klar, haben dann entsprechende vielleicht nicht so nette Erfahrungen manchmal. Genau, aber vor 2 Jahren war es erst 1,5 Jahre musste man irgendwie in Sachsen sein, ohne noch positive Bescheid und Aufenthaltstitel, um allgemeine Krankenversicherung zu bekommen. Und jetzt, und dann haben sie das auf 3 Jahre erhöht. Und das ist eine krasse, also.
Ja, das ist lange.
Ja.
Ja.
Einfach, 2-mal länger.
Mhm.
Genau.
Ja. Ja, ich habe auch vorhin gedacht, als du gesagt hast, dass so eine Notfallversorgung sozusagen erstmal nur finanziert wird, auch an so zum Beispiel gynäkologische Untersuchungen und solche Sachen, ne, die dann also regelmäßige Vorsorgechecks und all diese Sachen, und dass es erst so weit kommen muss, dass Menschen quasi in Lebensgefahr kommen, dass sich darum gekümmert wird. Und ja auch, ne, zum Beispiel, wenn Menschen keinen Zugang zu Hormonen bekommen und die Körper Dysphorie einsetzt, und die Suizidalität vielleicht zum Beispiel dann auftritt, im Zuge dessen ist es ja auch Lebensgefahr und es wird irgendwie dann so einfach gar nicht so weit gedacht. Und ich habe aber das Gefühl, das ist so ein allgemeines Problem im Gesundheitssystem.
Ja.
Und dort aber natürlich nur nochmal in Verbindung mit dieser Diskriminierung und Marginalisierung.
Ja, und es gibt auch diese Mythos, ja, die Menschen halt betteln nur die ganze Zeit und wollen irgendwas oder sowas. Ich freue mich, wenn jemand irgendwie diese Stärke hat, so für sich selbst zu kämpfen und irgendwie zu fordern, dass es irgendwie dies oder das gecheckt wird, so irgendwelche Symptome gecheckt sind. Aber es gibt so viele, wo ich dann sagen muss, so ey, geh zum Midpoint, also du erzählst mir irgendwas, aber ich bin ja nicht Ärztin. Also es gibt richtig viele, die sich einfach nicht trauen, über Symptome und Schmerzen zu erzählen. Genau. Ja, weil die mal dahin gegangen sind und irgendwie so eher so abwertendes was erlebt haben und dann sagen sie, ja, wird sowieso nichts passieren. Also es gibt richtig viel davon auch.
Ja, ja, das glaube ich sofort. Da habe ich in einer Folge mit Samson auch drüber gesprochen. Samson ist die Person, die Queer Made Deutschland gegründet hat. Auch eine Seite, wo man gut mal nachschauen kann, dass sozusagen patientinnenbasierte Bewertungen von zum Beispiel Ärzten, Ärztinnen, ob die queerfeindlich sind oder eher queer-friendly. Also es werden sozusagen Empfehlungen für queer-friendly und nicht rassistisch diskriminierende Ärztinnen und so weiter gegeben. Genau, also das gibt es, aber es ist natürlich einfach viel zu wenig. Und die Praxen, die sensibilisiert sind, sind natürlich, also überhaupt sind ja alle Praxen überlaufen, gerade bei Fachärztinnen und Fachpraxen. Aber ja, genau, wenn es für dich in Ordnung ist, würde ich gerne noch über deine eigenen Erfahrungen ein bisschen sprechen. Ich hatte dich ja im Vorfeld gefragt, ob das in Ordnung ist. Und in dem Panel ging es auch kurz darum, also du kommst aus Russland. Was gibt es für Anknüpfungspunkte für dich? Welche Rolle spielen deine eigenen Erfahrungen vielleicht auch für die Arbeit im Leben in Deutschland natürlich auch? Genau.
Also vielleicht so, ich war auf jeden Fall, ich war in Russland seit, weiß ich nicht, seit ich, whatever, 20 vielleicht war, so dann irgendwie 24/7 aktivistisch unterwegs und nicht nur in queerpolitischen Aktivismus, auch in so Umweltaktivismus, irgendwie Menschenrechtsaktivismus. Ich habe auch so 2 Jahre Erfahrung von Menschenrechtskontrolle in Gefängnissen oder so geschlossenen Einrichtungen. Genau, und ja, vieles anderes, also auch so sehr niedrigschwellige Sachen zu so Stadtentwicklung, keine Ahnung, wie Stadt zugängliche oder barrierearme sein kann, whatever. Und so allgemeine Antirepressionsarbeit und minimal, aber auch so mit Migranten, Geflüchteten, aber ich komme aus Murmansk, da waren auch nicht so viele Migranten wie in Moskau und St. Petersburg. Genau, und ich habe meinen Aktivismus in so einen solchen vegetarischen Zeiten, also es war schon schlecht in 2007 ungefähr, wo ich dann irgendwie in den ersten Verein so eingetreten bin, aber wir hatten so viele Möglichkeiten noch, so viele irgendwie Gefühl von so Macht zu haben, irgendwie Druck machen zu können, irgendwann auch mal gewinnen, in Gerichten auch gewinnen oder sonst was, also ich habe irgendwie immer geschafft, in den Gerichten, die gegen mich waren, so nach den Aktionen oder so und Verhaftungen irgendwie immer zu gewinnen, weiß ich nicht, das ist irgendwie nicht möglich mehr und genau, und ich habe dann einfach die Erfahrung gemacht, dass diese Rechte und Freiheiten von uns so langsam weggenommen waren, auch manchmal nicht langsam, also und es ist jetzt gerade so, dass also ich musste auch Vereine schließen, weil die so ausländische Agenten Status bekommen haben, weil es was damals eher auch so ist nicht so schlimm irgendwie mal verkauft wurde, jetzt gerade wenn du diesen Status hast, hast du überhaupt, also kannst du überhaupt nichts und sehr schnell auch irgendwie in ein Gefängnis landen kannst und Genau, und den Aktivismus und die Organisation, mit denen, also so viele, es ist Wahnsinn, wie viele Organisationen, mit denen ich zu tun hatte, jetzt irgendwie als extremistisch oder terroristisch oder sonst was eingestuft sind, verboten oder whatever. Genau, und ich denke, wir haben damals immer wieder, so, weil es sukzessive nach gemacht wurde, hatten wir schon Fantasie benutzt, um irgendwie die Regeln mal umzugehen, aber es wurde enger und enger. Und dann habe ich irgendwie auch gemerkt, so, irgendwann habe ich auch keine Fantasie mehr, habe ich irgendwie so ein Gefühl, ich zensuriere mich, bevor mich jemand anders zensuriert. Genau, und ich denke, das ist das, was ich sehr mit mir trage, wo ich dann immer sage, so, ey, nee, also lass uns weiterhin laut und irgendwie unbequem bleiben, weil wenn wir irgendwie immer wieder uns da so adaptieren, dann wird's halt, werden wir einfach wegadaptiert und wegoptimisiert. Genau, deswegen, und ich bin von der Situation jetzt in Deutschland und auch explizit auch in Sachsen oft sehr krass getriggert von so welchen Narrativen, wie viel Kreml-Narrativen hier verbreitet sind, wie stark diese russische Verbindung da ist und irgendwie einfach die ganze Zeit auf dem Rücken so eine imaginäre, kalte Putins Hand zu fühlen, dass es irgendwie sehr nah ist. Und ja, das, was AfD auf jeden Fall die ganze Zeit reproduziert, ist halt das, was ich in Russland die ganze Zeit halt irgendwie miterlebt habe. Und genau, und das ist eher so, ich will das nicht aufgeben, ich will das nicht nochmal mitmachen. Und ich meine, ich bin jetzt gerade in Deutschland. Das ist einer von den Ländern, wo so Menschen flüchten, weil die denken, das ist ein sicherer Ort ist. Wohin denn weiter? Genau, wie viel, okay, ich kann nach Westdeutschland umziehen, aber wie lange dauert es denn da? Also es ist irgendwie, also ich meine, ich habe jetzt auch gesehen, wie viel, wo AfD die zweitstärkste Kraft auch in Westen ist, es ist ja... Genau, also lange wird es auch nicht dauern. Deswegen habe ich auch so ein Gefühl, ich will nicht mehr aufgeben. Ich denke, ich war mal inspiriert von Ai Weiwei, der Künstler aus China, der mal gefragt wurde, so, aber hast du nicht mal Angst, eine so eine politische Kunst in China zu machen? Und er hat gesagt, doch, und deswegen. Und das ist auch so, denn über eigenen Angst zu herrschen und dass meine Angst mich nicht paralysiert, aber eher mir die Kraft gibt, was dagegen zu tun. Und in Beratungen allgemein, deswegen, also hilft es mir auf jeden Fall, also ich kann mit Menschen oft nicht theoretisch darüber reden, was das ist, ja, wenn Freunde verhaftet sind, wenn man verfolgt ist, wenn man Angst hat, wenn irgendwie ein System unfair ist und so weiter, das ist dann irgendwie so, ja, ich kann Menschen mitfühlen, ich weiß, was sie, und ich kann auch das von mir auch offen sagen, dass ich ähnliche Erfahrungen gemacht habe und das auf anderer Ebene darüber reden kann. Und ich gehe mit diesen Angst auch sehr reflektiert, denke ich, um oder irgendwie vorsichtig, auch in allgemeinen Beratung von queeren Menschen, also das, was Menschen mir, auch nicht geflüchtete Menschen erzählen, so, ja, eigentlich möchte ich Namensänderung, Personenstandsänderung, dies und das machen, aber ich habe Angst, dass das System sich ändert. Also es ist auch einfach bei weißdeutschen Queers irgendwie krassen Angst, was wird jetzt passieren? Und ich bin dann nicht so naiv in dem so, ja, aber jetzt haben wir alle Zugänge, mach mal einfach. Also ich sag auch so, ja, dass diese Angst ist berechtigt, aber jetzt gerade haben wir diese Zugänge, du entscheidest für dich selbst, aber genau, also lass uns halt irgendwie versuchen, realistisch einzuschätzen, wo die Risiken sind. Genau. Und ich denke, das macht schon was mit Menschen, die, wenn sie zu mir kommen und dann sage ich so, ja, ich komme aus Russland, ich war da queerpolitisch aktiv und ich kann nicht zurück. Ich weiß, was das fühlt, wie es sich anfühlt, nicht zurückzukommen. Darüber nachzudenken, was ist, wenn Eltern sterben? Was mache ich? Genau. Und ich denke nicht, dass Beratung nur betroffene Personen machen können. Das ist auch nicht meine Haltung, aber ich finde es wichtig, dass auch die betroffene Person Beratung machen, weil das macht eine andere Ebene. Und ich finde, es ist wichtig, dass nicht betroffene Personen auch Care-Arbeit übernehmen. Also deswegen bin ich da so. Ja, queere, geflüchtete Menschen können auch weißdeutsche Menschen beraten. Die müssen aber sich sehr stark reflektieren und irgendwie immer hinterfragen, eigene Reaktionen hinterfragen und wie ernst die Sachen nehmen, hinterfragen und so weiter. Genau, aber ich finde es auch nicht, dass das dann irgendwie isoliert betrachtet werden muss und halt so queere Geflüchtete kümmern sich um queere Geflüchtete und alle anderen können sich entspannen. Nee, das finde ich auch nicht. Genau. Ja, aber also ich bin nicht so, Herr Putin hat nicht geschafft, mich kaputt zu machen und ich, Kretschmer wird das auch nicht schaffen. Genau.
Vielen Dank, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und jetzt mich hier im Raum und die Zuhörenden im Podcast so daran teilhaben lässt. Also es hat mich auf jeden Fall auch sehr berührt, dir jetzt zuzuhören. Und es ist ja nicht selbstverständlich, dass man so offen auch über die eigenen Themen spricht. Und ich genau denke aber, dass es eben wichtig ist, einen Raum dafür zu geben und auch die Möglichkeiten und das ganze Wichtige und die ganze Kraft irgendwie, die auch dahinter steckt, finde ich, zu besprechen und anzuerkennen. Und ich finde, das hast du richtig gut gesagt. Also es ist natürlich schwierig und eine Herausforderung, sich von der eigenen Angst nicht paralysieren zu lassen, sondern daraus eben Kraft zu schöpfen und zu sagen, genau, aber ich möchte keine Angst haben und deswegen versuche ich was dafür zu tun. Genau, und vielleicht noch eine letzte Frage. Du hast es jetzt gerade selber auch schon so ein bisschen angesprochen. Viele Fachkräfte und genau, also die Personen, die selbst queer sind und geflüchtet, also Erfahrungen gemacht haben mit Flucht und Migration, die können nicht alle das leisten, die anderen Personen sozusagen zu beraten und sollen sie auch nicht, auch wenn die selbst eigene betroffene Perspektive wichtig ist. Aber viele Fachkräfte sind ja für diese spezifischen Bedürfnisse und Erfahrungen dieser Menschen nicht sensibilisiert. Mhm. Was braucht es? Wofür muss mehr sensibilisiert werden? Ganz viel. Wir haben ja über ganz viel Probleme im allgemeinen Gesundheitssystem gesprochen. Aber vielleicht, genau, hast du trotzdem noch eine Antwort auf die Frage.
Also ich denke, es ist einfach wichtig, so zu so Lebensrealitäten Menschen zu sensibilisieren und um, ja, dass die Fachkräfte auch wissen, wo die Risiken liegen, dass sie, also zum Beispiel, wie gesagt, so diese Erfahrung zum Beispiel von Menschenhandel, das haben auch viele durchgemacht oder so Zwangsehe oder ja, diese, wie es mit Familien meistens irgendwie aussieht, dass Menschen auch einfach mitdenken können, wo schwierige Themen sein können und auch nicht einfach so, zum Beispiel, ja, das die Thema Familie, dass es irgendwie nicht einfach so gedacht wird, ja, dann, dass es eine Unterstützung gibt, das ist eh nicht. Und ich denke, ich finde es eigentlich sehr schön und ich nehme das so wahr, dass die Sichtbarkeit von den queeren Geflüchteten jetzt gerade sehr viel höher ist als, weiß ich nicht, vielleicht 2015, 2016, wo niemand vielleicht so sehr darüber nachgedacht hat, dass in diesen Flüchtlingskrise so genannten irgendwie auch viele queere Personen da sind und dass das mehr benannt wird. Wir kriegen auch viele Anfragen zu, was weiß ich, Rede halten, dies und das, Masterarbeit dies, Masterarbeit das.
Podcast,
ja. Also, aber wenn wir zum Beispiel über so diese Masterarbeit reden, was, also die Masterarbeiten, die landen dann irgendwo
Keller der Uni.
Ja, und ich finde es immer so ein bisschen nicht so verantwortungsvoll, irgendwie Klientis nachzufragen, Interviews zu geben an irgendwelche Personen, die dann irgendwie darüber schreibt, und damit passiert nichts. Und ich sehe das in allgemeiner Wissenschaft, so, wenn Menschen dann irgendwie in die Akademie dann wechseln, dann wird das Thema halt nicht mehr angetastet, und dass es ja zu wenig Recherchen und so ernsten Arbeiten darüber gibt. Das finde ich wichtig, dass das endet, weil das ändert auch die Möglichkeit zur Sensibilisierung. Also was soll ich denn da Menschen empfehlen, welche Studien zu lesen, wenn sie nicht da sind? Genau. Und für mich, die Sensibilisierungsveranstaltungen, die ich dann mache, haben den Ziel, Angst abzubauen, Angst mit den Personengruppen zu arbeiten, weil dann genau, also man muss einfach ein paar Sachen mitdenken, aber das sind einfach nur Menschen und es brauchen sehr, sehr simple Sachen. Akzeptanz, das war's. Also wenn und Akzeptanz, und aber auch manchmal Stärkung, so mehr und mehr sagen, so, es ist okay, so zu sein, wie du bist, weil das ist, was Menschen mit sich tragen, dass sie denken, dass sie nicht okay sind, und das zu normalisieren. Und dann keine Angst zu haben, Sachen also nachzufragen. Ja, es ist halt so, ich merke so in so allgemein so Versorgungssystemen gibt es Angst, so rund um sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität Fragen zu stellen. Und dann alle sind so, ja, oh, es ist so sensibel und kulturell und was weiß ich was. Und so einfach so diesen Zugang Menschen zu geben, so mal nachzufragen oder offen Fragen zu stellen, hast du Partner oder Partnerin? Oder irgendwie, welche Pronomen benutzt du, wenn du dann merkst, vielleicht kann es was anderes sein. Aber ich kann auch jede Person das fragen, weil wie oft ich hier Erfahrung gemacht habe, dass ich damit nicht gerechnet habe, dass Menschen irgendwie eine andere Geschlechtsidentität haben. Ne? Genau, also einfach weniger Angst zu haben, Sachen anzusprechen, weniger Angst zu haben, mit Menschen, mit queeren Geflüchteten zu arbeiten, weil es geht um sehr basalen Sachen. Aus diesen Angst und Traumata können Menschen oft nicht schlafen, nicht essen, nicht Freude am Leben haben, nicht sonst was, und das ist so eine sehr, sehr, sehr basale Stabilisierungsarbeit, genau, und Menschen müssen den Zugang dazu nicht verlieren, einfach nur, weil jemand Angst hat, so, oh, es ist mir zu komplex, keine Ahnung, und diese Lebensrealitäten auch mitdenken, wie gesagt, die werden auch oft nicht mitgedacht, aber wenn wir halt so die Zahlen angucken, wie viele Menschen bei uns hier ankommen und so allgemein, wenn so die moderne Data und Studien zeigen, dass es rund um 10-11% queere Personen in der ganzen Welt gibt. Und das ist das Bare Minimum, damit ich rechne, wie viele queere Personen innerhalb von geflüchteten Community gibt, wenn nicht mehr oder vermutlich mehr, weil in so vielen Ländern Queersein kriminalisiert ist und Menschen deswegen auch flüchten. Deswegen ist es wichtig, dass in allen Räumlichkeiten irgendwie Zeichen gesetzt sind, dass Menschen sich hier sicher sind, dass Menschen irgendwie das ansprechen können, weil, ja, Regenbogenfahne ist bei allen bekannt. Es gibt viele queere Fahnen, die sind meistens dann nicht bekannt oder wir selber irgendwie verwechseln oder sonst was. Aber so die Regenbogen ist es eigentlich klar, irgendwelche Broschürchen hinlegen und so weiter, und halt, ja, diese offene Ohr zu haben, das ist das, was nötig ist, und ja, wir brauchen einfach gute Allies in allen Strukturen, deswegen braucht es auch Sensibilisierung, auch im BAMF und in Ausländerbehörde und in Jobcenter und in Sozialamt und so weiter, brauchen wir gute Allies. Oder das ist vielleicht radikal von mir gesagt, aber ich würde sagen, es wäre auch gut, wenn irgendwie stabile, queere Menschen auch in diesen Strukturen irgendwie arbeiten. Man fühlt sich vielleicht so irgendwie als irgendwie, ah, dann mache ich mit. Aber es macht so viel aus, wenn halt sensible Personen auch in diesen bürokratischen Strukturen irgendwie dabei ist und nicht nur alle theoretisch denken, was die Gefahrlage ist.
Ja. Also, was du jetzt angesprochen hast, die Person halt tatsächlich, also den Mut zu haben, die Person vielleicht nach ihrem Erleben zu fragen, ne? Also so wie, ich muss nicht wissen, wie sich das anfühlt, non-binär zu sein. Ich kann die Person fragen, so, auch wenn sie vielleicht die Worte dafür nicht hat. Vielleicht gibt es auch einen Ausdruck über ein Bild oder so.
Und wir müssen auch keine Angst haben, die Worte auszusprechen. Menschen können Angst haben oder Scham haben, irgendwie, weiß ich nicht, zu sagen, ich bin lesbisch, ich bin schwul. Aber wir müssen keine Angst haben, damit normalisieren wir das, damit schicken wir wieder den Signal, es ist okay.
Ja. Genau. Also uns nicht anstecken zu lassen, sozusagen auch vielleicht von dieser Angst.
Ja.
Und ja, irgendwie ist das auch etwas, was sich durch viele, viele Podcast-Folgen zieht, dieses neugierig bleiben für die Erfahrung und das Erleben der Menschen, die uns gegenüber sitzen, ohne natürlich in so einen Voyeurismus zu verfallen. Ich glaube, das kann natürlich auch passieren. Aha, wie ist das denn als nicht-binäre Person in diesem und jenem Land zu leben? So, ne? Also das glaube ich, genau, aber halt einfach viel mehr neugierig zu sein und so nicht denken zu müssen, ich muss das alles komplett verstehen oder 1000 Bücher gelesen haben, um mit dieser Person darüber ins Gespräch kommen zu können irgendwie. Ne?
Und vielleicht also ein bisschen hetzen. Also wir hatten mehrmals die Situation, dass irgendwelche Psychotherapeuten, angehende Psychotherapeuten, also Menschen sich gemeldet haben und wollten irgendwie Solidarität zeigen und haben gesagt, wir sind bereit, irgendwie Fälle aufzunehmen, könnt ihr mir so 2, 3 irgendwie Fälle irgendwie zuschicken, erstmal die beschreiben und so. Klar, nur mit Krankenversicherung, aber es gibt auch Leute mit Krankenversicherung. Genau, und dann schickst du, was weiß ich, einen, du redest erstmal mit Klienti-Person und sagst du, ja, ja, es gibt vielleicht diese Möglichkeit, darf ich deinen Fall irgendwie kurz an jemanden schildern? Menschen kriegen dann Hoffnung. Und dann schicken wir die Fälle und dann, doch nicht, meine Supervisorin hat mir gesagt, das ist für mich zu komplex, zu kompliziert, zu schwierige Traumata und so weiter. Und ich denke sehr, Mann, ich habe keine psychotherapeutischen Abschluss. Warum kann ich mit Menschen arbeiten? Warum traue ich mich, in diese Tiefe zu gehen? Und was ist denn mit euch? Also für wen ist denn Psychotherapie? Da stelle ich Frage. Also einerseits, alle haben nur Depression, es ist so langweilig. Andererseits, wenn halt auf einmal nicht langweilig und ein bisschen komplexer ist, dann haben Menschen Angst und sagen den Supervisorinnen, nee, kannst du das nicht annehmen. Warum denn nicht? Was wird denn passieren?
Und gerade in der Ausbildung, wo man ja noch begleitet ist und gar nicht alleine ist mit dem Fall, ne?
Genau, also das und dann irgendwie, dann müssen wir dann Menschen auch halt, denen wir Hoffnung gegeben haben, so, nein, nee, wird es nicht klappen. Aus meiner Sicht einen blöden Grund. Ja. So. Und
also du würdest dir auch wünschen, dass sich die Psychotherapeutinnen da auch selber vielleicht etwas zutrauen.
Ja, selber zutrauen und und wenn ihr das nicht könnt, meldet euch nicht und macht keine falsche Hoffnung. Also das ist einfach, das macht so viel. Und dann müssen wir das noch in unseren Beratungen ausbaden, dass jemand wieder irgendwie Rejection bekommen hat. Ne?
Vielleicht jetzt zum Abschluss noch die Frage an dich für die Personen, die sagen, okay, ich möchte das signalisieren, ich klebe mir eine Regenbogenfahne an die Praxistür und ich möchte Broschüren auslegen oder ich möchte ein Buch lesen oder. Einerseits habe ich die Frage, gibt es oder wo könnte sich eine Person, die zum Beispiel für eigene Praxisräume oder sowas oder eine Gemeinschaftspraxis Broschüren bestellen wollen würde, wo kann man das tun? Wie kommt man daran? Das kann ich in die Shownotes packen.
Ja, also es gibt auf jeden Fall bei LSVD Plus Deutschland spezifische Projekte, die auch viel so, also die arbeiten mit Fachkräften und deswegen gibt es viele Broschüren. Also es gibt eine Broschüre, die genau zu Beratung von queeren Geflüchteten, es gibt so Leitfaden zu Gewaltschutz von queeren Geflüchteten, es gibt mehrere, wenn man so ein Suche macht im Internet auch Broschüren für Sprachmittlung. Also es ist auch gut, sowas bei sich in Praxis zu haben, weil ja, Bereitschaft mit Sprachmittlung zu arbeiten, das ist auch noch ein Thema, die wir überhaupt nicht angesprochen haben, die auch nicht einfach ist.
Ja.
Genau, aber das ist gut, dann, man weiß ja nie, wie sensibilisiert Sprachmittlung ist, ob die Sprachmittlung auch die alle Worte kennt und halt diese Broschüren, so Glossare zu haben, aber ja, ich würde auf jeden Fall so LSVD Plus und deren Projekt, die haben dann extra Webseite Queer Refugees Deutschland und man kann alles als PDF runterladen und man kann alles kostenlos auch noch bestellen. Genau, die haben jetzt gibt es noch ein Projekt, das heißt Rainbow Shelter, auch von LSVD, die haben Fokus auf eher so Gewaltschutz in Unterkünften, aber ja, da hat man auch schöne Broschüren oder so einen Button mit so Regenbogen, Herz und irgendwas wie You are safe here oder so. Also genau, also das, davon gibt es auf jeden Fall schon vielleicht nicht viel, aber genug. Und ich würde noch empfehlen, von Traumahilfezentrum Nürnberg sind Buch, zwei Bücher. Eine ist für Fachkräfte, heißt Traumatisierte Flüchtlinge begleiten, Traumasymptome verstehen und Stabilisierungsprozesse unterstützen. Das ist ja für so allgemeine Fachkräfte geschrieben und auch nicht queerspezifisch. Und es gibt dazu ein Buch, ein Selbsthilfebuch für traumatisierte Flüchtlinge. Sonne für die Seele, das ist, wie es heißt. Und die ist halt in einfacher Sprache, in verschiedenen Sprachen. Leider sind nicht alle auf Papier irgendwie jetzt existierend, aber vielleicht kann man die runterladen. Es gibt in verschiedenen Sprachen auf den Webseite von Traumahilfezentrum Nürnberg diese Selbsthilfebücher und da kann man für spezifische Themen, also Angst, Essstörung, irgendwie Panikattacken, Kopfschmerzen, dies und das, irgendwie, da ist spezifisch so Übungen in verschiedenen Sprachen. Genau, das würde ich auf jeden Fall empfehlen und es gibt noch NAVA-CD von PSZ Düsseldorf, NAVA mit N-A-V-A, das ist so eine Audio, die auch in mehreren Sprachen existiert, so eine Stunde Audio, wo halbe Stunde halt zu Trauma, wie Trauma entsteht und Flucht erzählt wird und vier Übungen, zwei so Entspannungsübungen, die durch so Atmen irgendwie oder so Muskelanspannung zur Entspannung bringen und zwei Imaginationsübungen dabei sind. Das empfehle ich meistens auch mit Klientis vielleicht auch zusammen auszuprobieren, um zu gucken, ob das gut funktioniert. Die sind alle nicht lang, so 3, 5, 11 Minuten und vielleicht kann man sagen, so ey, lass uns zusammen hören und wenn das gut klappt, weil speziell bei imaginären Übungen muss man sehr vorsichtig sein. Genau. Ja, und das gebe ich dann oft auch Klientis halt mit, wenn sie dann zu Hause das nachhören wollen. Ja, wie gesagt, es gibt glücklicherweise schon auch viele Sachen, die zugänglich sind. Muss man einfach gut in Internetsuche machen und vieles gibt auch in vielen verschiedenen Sprachen.
Ja, wir haben ja jetzt schon richtig wertvolle Tipps von dir bekommen. Die packe ich alle in die Shownotes und poste die auch auf Instagram. Genau, also das finde ich wirklich sehr, sehr hilfreich. Vielen lieben Dank.
Gerne.
So, wir haben jetzt 1,5 Stunden gesprochen und in diesem sehr warmen Raum gesessen. Vielen Dank erstmal für alles, was du mit uns geteilt hast. Gibt es etwas, was für dich zum Ende noch wichtig ist, was du noch sagen möchtest, was noch Raum bekommen soll?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben viel über so Schutz von queeren Geflüchteten geredet, aber wir brauchen auch irgendwie Schutz und Unterstützung und wir haben, vielleicht haben viele davon auch gehört, wir haben für unseren großen Projekt, für die Arbeit mit queeren Geflüchteten, kein Geld bekommen in diesem Jahr und es wird sowieso enger. Es wird in allgemeinen Beratungen, egal was, alles, was mit Migration zu tun hat, richtig eng oder mit Antirassismusarbeit, weil Demokratieleben jetzt irgendwie in Unklaren ist und genau, und für queeren Projekten weniger und weniger Geld ist und für queere Geflüchteten sowieso. Das ist das Erste, was irgendwie angestampft wird. Deswegen, also wenn wir letztes Jahr geredet hätten, würde ich dann sagen, ja, wir sind ein Team von 6 Personen, die beraten und so weiter. Jetzt sind wir, also genau spezifisch für queere Geflüchtete, 2 Personen, also ich mit 20 Stunden und andere Personen mit 30, aber mit spezifisch nur Asyl, so Rechtsberatung, also keine Psychostabilisierung, so genau, und diese Richtlinie für unabhängige Asylverfahrensberatung wird auch irgendwie ab nächstes Jahr nicht mehr existieren. Also es ist eng, jetzt eng und wird noch enger, und deswegen brauchen wir die Unterstützung von queeren Community. Also es gibt auch reiche Queers irgendwo. Ich weiß, ich habe die vielleicht noch nie getroffen, aber gehört, dass die existieren. Also ja, jetzt ist die Zeit, wieder die Unabhängigkeit von einem Staat an queere Bewegungen zu bekommen. Wir können nie sicher sein, dass dieser Staat uns irgendwie unterstützt. Deswegen brauchen wir auch diese Unabhängigkeit, erstmal um bissig zu bleiben und nicht nur konform und ja, und einfach dann nicht dann vor den leeren irgendwie Budget irgendwie da zu sitzen. Deswegen spenden und zu Demos gehen. Also ich fand es richtig, richtig traurig, dass wenn wir eine Demo gemacht haben gegen diesen Kürzungen, zusammen mit anderen 2 Projekten, die auch kein Geld bekommen haben, von Gerede e.V. und LSVD plus Sachsen. Und die Demo war so 200 Menschen, also es ist einfach traurig. Und genau, also say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Das ist das, was wir von queerer Community brauchen, jetzt gerade. Und nicht für den Queeren auch, also Alice, mehr Alice. Und Wertschätzung ist schön, davon haben wir richtig viel. Vielen Dank dafür, aber irgendwie auf nur Wertschätzung können wir diese Arbeit nicht gut machen.
Ja. Den Spendenlink packe ich auf jeden Fall auch in die Shownotes ganz oben hin, damit der gleich gefunden wird von allen. Und vielleicht seid ihr selber nicht reich, aber vielleicht habt ihr einen reichen Onkel, der das genau auch nicht queers dürfen sehr gerne vor allem Geld spenden und genau.
Und wenn ihr leerstehenden Haus irgendwie in Leipzig habt, den ihr irgendwie für queeren Zentrum geben wollt, das wäre auch interessant, weil unser Haus, in dem wir sind, wird verkauft, oder ihr gebt direkte Kredite für den Hauskauf, weil wir versuchen hier alle Initiativen, die in unserem Haus sitzen, den Haus zu kaufen. Genau, weil sonst dann haben wir auch keine Räumlichkeiten.
Also wer was weiß, bitte die Informationen an die Rosalinde, an Tanschik oder die Rosalinde allgemein. Das ist eine wichtige Botschaft zum Schluss und die würde ich gerne so stehen lassen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke dir.
Und danke für deine Arbeit. Noch ein bisschen mehr Wertschätzung rum drauf.
nehme ich gerne. Danke.
Dann mach's gut.
Ciao.